Jesus, du bist hier mitten unter uns und wir heißen dich herzlich willkommen in unserer Mitte. Und ich bitte dich, dass du jetzt das tust, was du tun möchtest. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du kommst und in unseren Herzen das wirklich wichtig machst, was jetzt in der Zeit wichtig ist und dass das, was unwichtig ist, an uns vorübergeht. Ich halte mich dir hin und ich bitte dich, dass du ja das sagst, was du sagen möchtest. Amen. Mir liegt schon lange ein Thema auf dem Herzen, wo ich gerne mal eine Predigt oder was ich gerne mal mit euch teilen wollte. Und das Thema ist nicht sonderlich überraschend in meinem Fall. Was mir auf dem Herzen liegt, dreht sich um das Thema Anbetung. Wer mich kennt, weiß, dass das ein Thema ist, was ich hier immer in der Gemeinde oder was ich oft in die Gemeinde irgendwie einbringe mit meinen Gaben oder mit dem, was mir halt so gegeben ist. Und das ist auch ein Thema, was mich schon jahrelang irgendwie beschäftigt, wo ich mich auch schon so ein bisschen weitergebildet habe und wo wir jetzt auch mit den Lobpreiser Trainingstagen uns immer mal, also wo neue Impulse auch in mein Herz reinkommen. Und ich bin letztes Jahr im Sommer gefragt worden, ob ich auf diesem Homeward Festival einen Workshop zum Thema Anbetung halten würde oder ob ich mich ja da mit den Leuten so was teilen würde, was auf meinem Herzen ist zu diesem Thema. Und ich habe da spontan Ja gesagt weil ich dachte, das ist interessant, mich auch selber nochmal damit auseinanderzusetzen. Und ich muss sagen, es hat mich auch sehr herausgefordert, weil man sich selber irgendwie immer so fühlt wie, ich habe da eigentlich ja gar nicht so viel dazu zu sagen. Und in dieser Vorbereitung ist mir ein Text oder ist mir was übelst wichtig geworden, was mir auch jetzt für euch nochmal irgendwie wichtig geworden ist. Und das will ich gerne mit euch teilen, nämlich eine Geschichte aus dem Alten Testament. Die steht in 2. Chronik 20. Da kann der Achim schon mal suchen. Und nur mal so als kleiner Kontext. Ich weiß nicht, inwiefern oder wie oft ihr euch im Alten Testament so rumtreibt und wie vertraut ihr mit der Materie seid. Aber wir werden jetzt gleich von einem König hören, der heißt Josaphat. Also zumindest in der Bibelübersetzung, die ich rausgesucht habe. Die Namen ändern sich immer so ein kleines bisschen von Übersetzung zu Übersetzung. Und wir kennen vielleicht den König David, also da ist uns irgendwie allen ein Begriff. Und also Josaphat ist so ein Stück nach David anzusiedeln. Und unter David war das Reich Israel oder das Volk Israel ein großes oder ein verhältnismäßig starkes Volk. Und das ist auch eine Zeit, auf die Juden heute noch zurückblicken, weil das so die goldenen Zeiten waren, so unter David, zu denen sie sich, oder wo sie auch darauf warten, dass das mal wiederkommt, wo sie so stark und so einig auch sind. Und kurz nach David ist das Volk in zwei Hälften zerfallen, in Israel und Juda. Bloß so als Kontext, weil ja immer mal das Wort Juda fällt. Und der König, von dem wir jetzt hören, ist der König über das Reich Juda. Also diese zwei Reiche, die da aus dem Volk entstanden sind, die sind sich auch nicht besonders grün gewesen. Da gab es immer mal so ein bisschen Konflikte. Und genau, davon handelt eigentlich ein großer Teil des Alten Testamentes. Und Josaphat, also die Könige, die da so geherrscht haben, die haben es immer unterschiedlich gehalten mit Gott oder mit den Götzen oder den anderen Göttern, die sich so quasi anboten. Josaphat war eigentlich ein König, von dem wir lesen, dem es total wichtig war, das Volk wieder zurück zu ihrem Gott Yahweh zu führen. Also ein König, dem es total auf dem Herzen war, zu sagen, jetzt sollen die Gesetze unseres Gottes, des Gottes unserer Väter wieder gelten. Das ist nicht bei jedem König so gewesen, aber bei ihm. Und von ihm lesen wir eine total interessante Geschichte, die mich seit dem Sommer total beschäftigt, in der Anbetung vorkommt und in der Anbetung irgendwie in einer ganz überraschenden Art und Weise vorkommt. Und ich lese euch die Geschichte, das ist ein relativ langer Text, aber ich lese euch das mal so im Ganzen vor, damit ihr ja mal so einen Eindruck bekommt, worum es hier geht. Danach zogen, also es geht um Krieg, also Israel und auch Juda werden immer mal wieder in Kriege verwickelt. Wir sehen ja das jetzt in dem Heiligen Land, dass es da immer wieder irgendwie so Ansprüche gibt, die gegeneinander aufkommen. Und das war damals auch nicht anders, sagen wir es mal so kurz zusammengefasst. Danach zogen die Moabiter, Ammoniter und einige der Meuniter gegen Josaphat in den Krieg. Boten kamen und meldeten Josaphat, ein riesiges Heer aus Edom vom anderen Ufer des Meeres marschiert auf dich zu. Ich habe es ein kleines bisschen gekürzt, nur dass ihr folgen könnt. Josaphat fürchtete sich und betete zum Herrn. Er ließ in ganz Juda ein Fasten anordnen. Aus allen Städten im Land strömten die Menschen zusammen, um den Herrn zu suchen, auch aus allen Städten Judas. Im neuen Vorhof im Haus des Herrn, also im Tempel, trat Josaphat vor das Volk von Juda und Jerusalem. Er betete, Herr Gott, unsere Vorfahren, du bist der Gott, der im Himmel wohnt. Du bist Herr über alle Reiche auf Erden. Du bist groß und mächtig. Keiner kann dir standhalten. Unser Gott, hast du nicht die Einwohner dieses Landes vor deinem Volk der Israeliten vertrieben? Und hast du dieses Land nicht für immer den Nachkommen deines Freundes Abraham geschenkt? Dein Volk hat sich hier niedergelassen und dir diesen Tempel gebaut, damit dein Name darin geehrt wird. Die Menschen sagten, immer wenn uns ein Unglück droht wie Krieg, Strafgericht, Krankheit oder Hungersnot, dann dürfen wir in deiner Gegenwart vor dieses Haus treten, wo dein Name verehrt wird. Wir dürfen dich um Rettung anflehen und du wirst uns hören und uns helfen. Nun sieh, was die Heere aus Ammon, Moab und vom Gebirge Seir tun. Du hast unseren Vorfahren verboten, in diese Länder einzudringen, als sie Ägypten verließen. Deshalb sind sie ihnen ausgewichen und haben sie nicht verwüstet. Nun sieh, wie sie es uns vergelten. Denn sie sind gekommen, um uns aus unserem Land, das du uns als Erbe gegeben hast, zu vertreiben. Unser Gott, willst du sie dafür nicht bestrafen? Wir können nichts gegen dieses riesige Heer ausrichten, das uns angreifen will. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, aber unsere Augen sind ganz auf dich gerichtet. Das ganze Volk von Juda mit allen Männern, Frauen und Kindern stand vor dem Herrn. Da kam mitten in der Versammlung der Geist des Herrn auf Jahasiel, ein Levit und Nachkomme Asaphs. Jahasiel rief, hört, König Josaphat und auch ihr Leute von Juda und Einwohner von Jerusalem, so spricht der Herr zu euch. Habt keine Angst und verliert nicht den Mut angesichts dieses riesigen Heeres, denn nicht ihr kämpft diesen Kampf, sondern Gott. Morgen sollt ihr ihnen entgegenziehen, sie kommen über die Anhöhe von Zitz herauf und am Ende des Tales vor der Wüste von Jeruel werdet ihr auf sie treffen. Doch ihr werdet diese Schlacht nicht kämpfen müssen. Geht in Stellung, dann verhaltet euch still und seht, wie der Herr siegt. Er ist mit euch, Einwohner Judas und Jerusalems. Habt keine Angst und lasst den Mut nicht sinken. Zieht ihnen morgen entgegen, denn der Herr ist bei euch. König Josaphat verbeugte sich tief und alle Menschen aus dem Gebiet von Juda und aus Jerusalem taten es ihm nach und beteten den Herrn an. Dann bricht der neue Tag an und sie zogen hinaus in die Wüste von Tekoa und auf dem Weg sagte Josaphat zu ihnen, hört ihr mir zu, Männer aus Juda und Jerusalem, glaubt an den Herrn, euren Gott, dann werdet ihr siegen. Glaubt seinen Propheten und es wird euch gelingen. Und nachdem er sich mit dem Volk beraten hatte, ernannte der König Sänger, die in heiligem Schmuck dem Herr vorangehen und dem Herrn singen und seine Herrlichkeit preisen sollten. Sie sangen, dank dem Herrn, denn seine Gnade bleibt ewig bestehen. Und in dem Augenblick, in dem sie anfingen zu singen und Gott zu loben, ließ der Herr die Heere von Ammon, Moab und aus dem Gebirge Seir, die Juda angriffen, in einen Hinterhalt laufen und sie wurden geschlagen. Ein langer Text, in dem Anbetung eine zentrale Rolle spielt. Also was passiert hier eigentlich? Das Volk Juda, das kriegen wir so ein bisschen mit, befindet sich in einer ausweglosen Lage. Und die Möglichkeiten, die sie militärisch haben, sind nicht im geringsten ausreichend, um diese Lage zu bewältigen. Man muss dazu sagen, dass die Vorgeschichte eigentlich schon auch so ist, dass der König so ein paar Fehlentscheidungen getroffen hatte, weswegen es quasi zu diesem Krieg kam. Es haben sich mächtige Feinde zusammengetan und das Leben und die Existenz dieses Volkes sind bedroht. Und In dieser ausweglosen Lage ist Anbetung und nicht irgendeine Strategie oder irgendwie besondere Waffengewalt der Schlüssel für den Sieg. Anbetung ist der Wendepunkt der Geschichte. Ich weiß nicht, was ihr so unter Anbetung versteht, aber wenn wir in diese Geschichte reingucken, hat Anbetung auch was mit Musik zu tun. Also ich führe das gleich noch ein bisschen näher aus. Aber ist Anbetung keinesfalls ein musikalisches Rahmenprogramm des Gottesdienstes, sondern eine kraftvolle Handlung, die alles wenden kann. Und ich, also für mich persönlich, und das ist auch meine Hoffnung, oder das ist, deswegen trage ich das zu euch weiter, kann diese Geschichte unser Verständnis von Anbetung erweitern. Und ich glaube, dass das für uns als Gemeinde und vielleicht auch für euch persönlich von Bedeutung sein kann. Also für uns als Gemeinde, glaube ich, ist es bedeutungsvoll, darüber nochmal neu nachzudenken, was ist Anbetung, was hat Anbetung für eine Kraft? Mal hier meinen Stift. Also die Kraft der Anbetung, darum soll es mir heute gehen. Und wenn wir in diese Geschichte reingucken, und ich glaube, das ist auch was sich so durch die ganze Bibel zieht, hat Anbetung irgendwie zwei Aspekte in dieser Geschichte. Nämlich zum einen ist es, das will ich irgendwie immer wieder betonen, weil das irgendwie wichtig ist, dass wir das nicht vergessen. Anbetung ist etwas, was sich in unserem Lebenswandel zeigt. Und Anbetung ist eine, sagen wir mal, der Akt der Verehrung Gottes. Das klingt vielleicht ein bisschen technisch, aber. Also so eine gemeinsame Handlung, die wir hier zum Beispiel im Gottesdienst gemeinsam tun und heute auch noch tun werden. So. Und ich finde, Anbetung, also diese beiden Aspekte kann man nicht voneinander trennen. Mir soll es jetzt gar nicht, also man kann jetzt nicht alles komplett hier beleuchten von diesen Aspekten, aber wenn mein Leben die ganze Zeit davon geprägt ist, dass mich Gott eigentlich nicht interessiert, dann kann ich noch so schöne Lieder hier im Gottesdienst singen, dann ist es trotzdem irgendwie, dann ist es leer, was ich hier tue. Wisst ihr, wie ich meine? Das, wo die Bibel sagt, wenn du mit Engelszungen redest, aber du hast die Liebe nicht, dann ist es leer und hohl, was du sagst. Also ich finde, das braucht irgendwie, Anbetung braucht beide Aspekte und kann nicht nur auf, wir singen mal 20 Minuten Lieder im Gottesdienst reduziert werden, aber dieses Liedersingen gemeinsam im Gottesdienst ist auch ein Aspekt, der hat so eine Kraft, dass wir das nicht weglassen wollen. Zumindest, also, oder, dass sich auch immer wieder durch die Kirchengeschichte zieht. Also, es braucht irgendwie beides. Und bei Israel, also gerade die Geschichte des Volkes Israels, ist, wenn wir ins Alte Testament gucken, immer wieder ein Wechselbad der Gefühle und immer wieder die Entscheidung, wen bete ich an? Und wenn die quasi sich entscheiden, okay, wir folgen den Götzen nach, also den alternativen Angeboten, den die Welt so macht, dann entscheidet sich oft dieses, also wie es dem Volk geht, entscheidet sich oft mit der Frage, wen beten wir an? Beten wir Yahweh an, den Gott, der uns erwählt hat, oder die alternativen Götzen, die so auch so im Umlauf waren? Und für Josaphat lesen wir, dass er schon ganz früh am Anfang seiner Königsherrschaft eine Entscheidung getroffen hat. Da steht nämlich in 2. Chronik 17, der Herr war mit Josaphat, weil er dem Beispiel seines Stammvaters David in den ersten Jahren seiner Regierungszeit folgte und nicht die Götzenbilder Baals anbetete. Er suchte den Gott seines Vaters und hielt seine Gebote, statt die Bräuche des Reiches Israels zu übernehmen. Deshalb stärkte der Herr Josaphats Macht im Reich. Die Frage danach, was mein Leben und mein Herz zutiefst prägt, finde ich, wird in Bedrängnis, also wir haben ja hier eine Bedrängnissituation, eigentlich Krieg, ja, oder in unserem persönlichen Leben auch, wenn Schmerz oder Leid über uns hereinbrechen, dann habe ich für mich festgestellt, dass da ganz deutlich sichtbar wird, was mein Leben und was in meinem Herz los ist. Als wir vor 2 Jahren, das ist ja jetzt schon eine Weile her, diese dunkle Phase hatten in unserer Familie, wo wir eine Fehlgeburt hatten und danach nochmal so eine Schwangerschaft, die fehlgeschlagen ist, da habe ich gesehen, was in meinem Herzen los war und was mein Gottesbild eigentlich war, als ich plötzlich vor Gott zurückgeschreckt bin und gesagt habe, Gott, wie kannst du uns dieses Kind wegnehmen? Also da wurde so offensichtlich, was mein Herz prägt, was da mein Vaterbild auch ist, was ich in mir getragen habe, was ja nicht quasi in dem Moment erst entstanden ist, schon viel, viel eher. Also die Frage danach, was mein Leben und mein Herz zutiefst prägt, wird in Bedrängnis offensichtlich, aber die Entscheidung, was mein Herz prägen und bestimmen darf, die treffe ich vorher in meinem alltäglichen Leben und gerade auch in guten Zeiten. Und das hat, was wir von Josaphat lesen, ist ja, da geht's nicht nur um Krieg und um Bedrängnis. Oh Herr, bitte hilf uns, aber wenn es uns gut geht, ach, da läuft doch alles, da brauche ich Gott nicht. Sondern er hat grundsätzlich, glaube ich, die Entscheidung für sich getroffen, egal ob es uns gut oder schlecht geht, der Herr ist derjenige, dem wir folgen. Josaphat suchte Gott, hielt seine Gebote und betete die Götzen nicht an. Auch in den guten Zeiten. Und dann, also die Folge, die hier genannt wird, ist, dass Gott ihn segnet. Aber er hat quasi nicht gesagt, ah Gott, du segnest mich, also folge ich dir auch nach. Sondern er hat die Entscheidung, glaube ich, grundsätzlich vorher getroffen. Und ich glaube, das gilt für mich und das gilt vielleicht für jeden von uns, dass wir diese Entscheidung in unserem täglichen Leben, jeden Tag, ob es uns gut geht gerade oder schlecht, ob wir in Bedrängnis sind oder nicht, treffen müssen oder automatisch treffen, wem folge ich nach, wem gebe ich Raum, wen bete ich an. Also das ist der erste Aspekt, der mir wichtig ist heute. Anbetung ist eine tägliche Entscheidung. Die mein Herz formt. Und dessen sollten wir uns bewusst sein. Mein Herz formt. Denn ich finde, diese Reaktion, also Josaphat trifft diese Entscheidung jeden Tag. Der sendet sogar, so sagt die Bibel, Leviten aus, also Leute, die das Volk darin unterweisen sollen, was es bedeutet, sich an Gottes Gebote zu halten. Der ist es so wichtig, sagt, Leute, es ist wirklich wichtig, dass wir mit allem, was wir sind, unserem Gott nachfolgen. Und jetzt coache ich euch mal da drin, was es bedeutet. Und Widerstand oder Unglück oder Schmerz bleiben dadurch nicht aus. Dieser Krieg, der entsteht trotzdem oder vielleicht gerade deshalb. Der Feind schläft nicht, selbst wenn alles glatt läuft, sollten wir wissen. Also die Bibel sagt, wenn wir quasi unser Leben immer wieder hinlegen und sagen, Gott, ich beziehe dich in meine Entscheidungen ein, ich will mir nicht Sorgen machen über den morgigen Tag, ich lege dir alles hin. Also quasi so ein Lebensstil der Anbetung leben, dann ist es trotzdem so, dass Unglück oder Schmerz oder was auch immer über uns hereinbrechen können. Das ist hier auch so. Unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sagt die Bibel in Epheser, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Herr der Geister und der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Deshalb greift zu den Waffen, die Gott für euch bereithält. Also da hat man ja jetzt erst, was heißt erst, aber letztes Jahr diese Waffenrüstung. Bedrängnis kann trotzdem über uns hereinbrechen. Dieser Lebensstil von Anbetung, der schützt uns davor nicht, aber er formt unser Herz, sodass jetzt wenn ich in diese Geschichte schaue, beeindruckt mich diese Reaktion, die Josaphat auf diesen Krieg oder auf diese Bedrängnis zeigt, zutiefst. Josaphat fürchtete sich, und er betete zum Herrn. Er ließ in ganz Juda ein Fasten anordnen und aus allen Städten im Land strömten die Menschen zusammen, um den Herrn zu suchen, auch aus allen Städten Judas. Das Volk tritt gemeinsam vor Gott. Sie machen sich auf, unterbrechen ihren Alltag. Also die sind ja nicht mit dem Zug dahin gefahren, sondern gelaufen. Also sie unterbrechen das, was sie eigentlich tun, ganz entgegen vielleicht auch der Bequemlichkeit und suchen die Gegenwart Gottes im Tempel hier und flehen ihn an: Gott, was machen wir jetzt? Wenn ich mich anschaue und ich in Bedrängnis gerate, was ist meine erste Reaktion oft? Wow, was mache ich dir jetzt? Herr, warum hast du mich verlassen? Also, ne? Wie konntest du das zulassen, dass ich in so eine Lage gerate? Was habe ich falsch gemacht, dass das passiert ist, dass mir das jetzt gerade passiert? Diese Gegenwart Gottes zu suchen, ist für uns heute, da müssen wir uns nicht mal Richtung Tempel aufmachen, ne? Wo Gott sagt, ich lebe in euch, ich bin da, ich umgebe euch. Und wenn ich quasi in Lebensstil der Anbetung lebe und in den guten Zeiten auch quasi das mir antrainiere, zu sagen, Gott, von dir kommen alle Dinge, ich will mich dir immer wieder hinhalten, dann formt es mein Herz für die bitteren und für die schmerzvollen Tage, wo ich dann vielleicht auch denke, Gott, ich kann es gerade nicht verstehen. Hier, du bist meine Zuflucht, du bist mein Zufluchtsort, meine Burg, ich flüchte mich zu dir. Und das ist für mich auch schon Anbetung, auch wenn es noch nicht unbedingt Lieder singen vielleicht bedeutet. Aber das ist eine Herzenshaltung, die ich mir antrainieren kann. Bei Josaphat war diese Reaktion, die er zeigte, zu sagen, wir müssen vor Gott gehen, wir müssen seine Gegenwart suchen und dann werden wir irgendwie eine Lösung mit ihm gemeinsam finden, ist das Ergebnis einer lange vorher getroffenen und jahrelang praktizierten Entscheidung, die Entscheidung, mich Gott in allem hinzugeben. Und in dieser Notlage bedeutet das für ihn oder für das ganze Volk, auf Gottes Wesen zu schauen und auf Gottes unveränderlichen Charakter. Das ist auch, ne, die gehen nicht erstmal hin und sagen, ach du Schreck, Gott, guck dir das an, Krieg, was machen wir denn jetzt? Alles ist ganz furchtbar, sondern es steht hier, er betete, Herr, Gott unserer Vorfahren, du bist der Gott, der im Himmel wohnt. Du bist der Herr über alle Reiche auf Erden. Du bist groß und mächtig. Keiner kann dir standhalten. Sie reaktivieren quasi so eine Erinnerung an das, wer Gott eigentlich ist. Wer er war und wer er jetzt noch ist. Auch wenn quasi gerade alles gefährdet ist, was ihr Leben irgendwie zusammenhält oder was ihr Leben ausmacht. Wir wissen, wer du warst und was du für uns getan hast und wir wissen, wer du bist. Du bist unveränderlich und ewig der Gleiche. Wir dürfen dich um Rettung anflehen, sagen die, und du wirst uns hören und uns helfen. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, aber unsere Augen sind ganz auf dich gerichtet. Das ist quasi das, was aus ihnen herauskommt, aus dieser Geschichte, die sie mit Gott auch hatten, dieses, Herr, ich leg dir alles immer wieder hin, das Gute kommt von dir. Und auch das, wo ich nicht weiter weiß, das lege ich dir hin. Gerade in ausweglosen Situationen, die Entscheidung zu treffen, mich dieser Wahrheit zu öffnen, dass Gott immer noch der ist, der da ist und der gut ist und was wir halt quasi auch von ihm wissen, und sie meinen Gefühlen entgegenzuhalten, ist für mich die tiefste Form von Anbetung. Ich weiß nicht, ob ihr das mal bemerkt habt, aber wir trainieren uns auch als Lobpreiser oder tauschen uns da aus, wie können wir euch dabei helfen, hier im Gottesdienst quasi diese Erinnerung zu reaktivieren oder irgendwie unsere Herzen wirklich auf Gott hier in dieser Zeit auszurichten. Da ist quasi für uns oft so wichtig, gerade am Anfang so einer Lobpreiszeit Lieder zu stellen, die diese Erinnerung an Gott, an Gottes Wesen reaktivieren. So groß ist der Herr, singt mit mir, so groß ist der Herr. Deswegen muss ich ja, also ihr kennt mich ja, nur 4 Lieder brauche ich vielleicht, um 2 Stunden zu füllen, nee, nicht ganz, aber ich bin so die Queen auf Wiederholung. Vielleicht geht dem einen oder anderen das von euch auch aufs Schwein, dass ich die Sachen immer wieder wiederholen muss. Das ist auch eine Stilfrage, aber nur um euch das mal zu erklären. Für mich bedeutet das, wenn ich diese, es gibt so Wahrheiten oder Sätze über Gott, die kann ich wie Kaugummi oder so immer wieder kauen oder immer wieder wie weinen. Je öfter ich die wiederhole oder die trinke, desto mehr entfaltet sich der Geschmack für mich. Und desto mehr begreift meine Seele, was das eigentlich bedeutet. Du bist gut. Du bist gut. Immer wieder. Ja? Ich weiß also, Man muss es vielleicht da nicht ewig so weitertreiben, aber deswegen wiederholen wir auch manchmal Dinge hier im Lobpreis gemeinsam, um zu reaktivieren. Meine Seele erhebt dich, mein Gott ist immer noch der gleiche. Auch wenn ich mich gerade nicht so fühle. Ich weiß nicht, habt ihr ja vielleicht schon der ein oder andere jetzt von euch das Lied, wir haben es ja gemeinsam schon oft gesungen jetzt hier, das Lied, was ich geschrieben habe. Nur ein Wort aus deinem Mund brachte die Welt in Existenz. Nur ein einziges Wort von dir, wie auch immer. Jetzt der Text weg. Aber mein Erlöser, mein Gefährte, mein Erlöser und du bist meine Hoffnung, meine Freude. Die Phase, als ich dieses Lied geschrieben habe, da habe ich das null gefühlt, dass Gott meine Hoffnung und meine Freude ist. Dass nur ein Wort ausreicht, um alles zu verändern. Aber ich wusste, dass das ewige Wahrheiten sind, die Jesus repräsentiert hat und die, wenn wir in die Bibel schauen, Gott ist so. Gott schafft Leben aus dem Nichts. Er ist der Gefährte, der das Volk Israel durch die Wüste begleitet und so. Aber ich habe das null gefühlt. Ich habe das mir eher zugesungen, so wie meine Seele begreift es, Gefühle, hört es. Er ist mein Freund und er ist mein Gefährte. Und ich, das eigentlich ist schon besser geworden. Normalerweise konnte ich dieses Lied hier gar nicht singen, ohne ständig in Tränen auszubrechen, weil mich das so tief in meiner Seele getroffen hat. Dieses, ich will das glauben, er ist mein Freund und er ist mein Gefährte, auch in der Dunkelheit. Bei No Longer Slaves ist es das Gleiche übrigens. Ich weiß nicht, wer schon mal die Originalaufnahme von Bethel da gehört hat, wie die da so brüllt, you split the sea so I could walk right through it. Die überschlägt sich da quasi und sie hat mal gesagt, dass die das quasi nochmal neu einsingen mussten im Studio. Ist ja eigentlich eine Live-Aufnahme, weil das konnte sich keiner anhören auf dieser Live-Aufnahme, weil die dermaßen ausrastet da auf der Bühne, weil sie sagte, sie hat es für sich tagelang wiederholen müssen, um dann bis ihre Seele begriffen hat, er ist derjenige, der das Meer für mich teilt. Dieses Lied hat es in ihr freigesetzt, dass diese Wahrheit, die sie selber nicht geglaubt hat, irgendwann mal zu ihrer Wahrheit geworden ist. Und das ist für mich, deswegen machen wir das hier auch gemeinsam, oder deswegen schlägt mein Herz so für Anbetung. Meine Vernunft wird da irgendwie übergangen, also oder umgangen, die mancher sagt, nee, guck dir das an, das kann nicht funktionieren. Und die Wahrheit schafft sich Raum in mir, weil ich ja quasi mit meinem ganzen Körper dieser Wahrheit Raum in mir gebe. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt reiche Frucht. Also es ist wahrscheinlich nicht nur auf Lobpreis so gemünzt, aber irgendwie passt es zu Lobpreis. Dieses Jesus, dring du durch mich durch mit deiner Wahrheit, indem ich das über mich singe oder über meine Situation. Und heute fühle ich das. Du mein Gefährte, mein Erlöser. Heute sehe ich das mit einer anderen Haltung und trotzdem war es damals genauso wahr wie heute. Es ist, ja. War für mich total bewegend zu sehen, wie das zu Holy Starfire abgegangen ist, das Lied, wie Leute sich damit eins machen konnten. Ja. Gemeinsame Anbetung verändert Realität, ist mein zweiter Punkt. Also ich habe jetzt mal das Gemeinsame weggelassen, weil das auch für mich alleine gilt. Aber dieses Festhalten am Charakter Gottes, so groß ist der Herr, ein König voller Pracht, voll Weisheit und voll Macht. Die Schöpfung betet an, ob ich mich jetzt so fühle oder nicht. Ist nicht nur eine innerliche Haltung, auch hier in der Geschichte, sondern sie wird ganz öffentlich gemacht und gemeinsam ausgesprochen. Also die treffen sich vorm Tempel und beten da gemeinsam und also machen das laut, hörbar, öffentlich. Warum? Kann man ja jedem eine E-Mail schreiben, sagen, betet mal alleine jeder für euch, still in eurem Kämmerlein, hat ja auch eine Wirkung. Das ist nicht falsch, aber ich habe so eine Lobpreisertraining quasi für mich zu Hause gemacht, übers Internet und da habe ich eine sehr interessante Predigt von Bill Johnson in dem Zusammenhang mit angehört und der sagt, wenn wir in die Bibel gucken und mal so quer durchgucken, dann gibt's so verschiedene Dimensionen von Gottes Gegenwort fast. Oder, ja, das ist vielleicht das falsche Wort, aber Gott kann in der Schöpfung von jedem erkannt werden, sagt die Bibel, von jedem, ob er jetzt glaubt oder nicht. dann sagt er, er lebt in uns. Es ist schon wieder es ist ja nochmal was anderes. Er lebt in mir. Dann sagt er, er ist mitten unter uns, wenn wir in seinem Namen zusammenkommen. Das ist ja nochmal eine andere Dimension, mitten unter uns sein. Aber er thront über den Lobgesängen Israels, steht im Psalm 22. Er thront über unsere, wenn wir ihn gemeinsam anbeten, dann baut er seinen Thron mitten unter uns auf. Das ist noch mehr als mitten unter uns sein. Er thront über diesem Lobpreis. Also es ist vielleicht ein bisschen eine eigene Theologie, aber ich fand es irgendwie für mich sehr motivierend, weil das ist so, wenn ihr zusammenkommt in meinem Namen und ihr betet mich gemeinsam an, dann können hier Dinge passieren, die ihr nicht für möglich haltet. Ist das so, das ist das, was da in mir so hängen geblieben ist. Gemeinsamer Lobpreis ist ein kraftvoller Akt, auf dem eine besondere Salbung liegt und mehr als musikalisches Rahmenprogramm des Gottesdienstes. Und das ist unser Verständnis von Anbetung, was wir auch hier praktizieren. Wenn wir zusammenkommen und uns gemeinsam an Gottes Wesen erinnern, gemeinsam seine Gegenwart suchen, dann stecken wir uns, glaube ich, auch einander an. Ich habe, Bill Johnson sagte da, both hope and hopelessness are contagious. Beides, Hoffnung und Hoffnungslosigkeit, sind ansteckend. Und wenn wir gemeinsam uns erinnern, das ist unser Gott, dann kann das unsere eigene, also unsere Hoffnung, die wir vielleicht noch gar nicht hatten vorher, wieder neu beleben. Es entsteht ein Raum, in dem Gottes Gegenwart uns vielleicht nochmal in einer anderen Weise verheißen ist, wie wenn wir ihn allein suchen. Im Epheserbrief ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern, singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott, dem Vater, immer und für alles. Ermutigt einander mit Psalmen und Lobgesängen. Wenn wir alleine bleiben und es nur alleine zu Hause für uns machen, dann entgeht uns, glaube ich, eine Dimension. Deswegen machen wir das hier gemeinsam. Und das ist auch diese Erwartungshaltung, die ich an solche Zeiten habe, dass Gott Dinge hier in unseren Herzen bewirkt in diesen Zeiten. Anbetung verändert unsere Sicht auf Realität, verändert die Atmosphäre, vielleicht hier im Raum, aber vielleicht auch in meinem Herzen, und kann Kämpfe entscheiden. Aber wichtig, also das ist mir ganz wichtig zu unterstreichen, Anbetung ist kein Tauschhandel. So nach dem Motto, Gott sagt nur, ja, ihr singt mir drei Lieder und dann gebe ich euch, was ihr wollt. Das ist so, ja, gebst du mir, gebe ich dir. Nee, so ist Gott nicht. Der braucht es nicht so, ihr gebt mir und dann kann ich euch erst was wiedergeben. Es geht darum, das Volk erinnert sich hier daran, welchem Gott sie folgen. Sie aktivieren Vertrauen und Glaube und sie hängen sich an Gott und sagen, hier sind wir, hier ist der Raum, wir brauchen deine Hilfe, Herr. Sie machen Raum für seine Lösung und dann passiert genau das, seine Lösung tritt in Kraft. Also, okay, was ist mein Plan? Das arbeite ich jetzt alles ab und sage, Gott, ich hätte jetzt auch dir was anzubieten, aber hörst du mir zu? Na? Und wenn wir hier gemeinsam sagen, Gott, wir folgen dir nach, hier ist Raum für das, was du tun willst, dann verheißt er uns, ich will mitten unter euch vielleicht neue Dinge tun. So spricht der Herr zu euch. Er antwortet in dem Moment. Habt keine Angst und verliert nicht den Mut angesichts dieses riesigen Heeres, denn nicht ihr kämpft diesen Kampf, sondern Gott. Ich sehne mich nach einer Anbetungskultur in meinem Leben und hier auch in unserer Gemeinde, auch in unserer Umwelt, die genau das tut. Nie vergessen, wer Gott ist, und Raum machen für seine Gegenwart und Raum für Lösungen, für seine Lösungen. Und dann auch die Reaktion im Vertrauen vielleicht auf seine Lösungen, neue Wege zu gehen. Bei Holy Starfire letztes Jahr sind Leute geheilt worden. Vielleicht sind die Lieder, haben die Lieder nicht jedem gefallen und vielleicht, das war mir vielleicht zu laut und so. Es war vielleicht auch nicht alles optimal, aber Gottes Gegenwart war da und hat Leute gesund gemacht. Da hat irgendwie, ich weiß gar nicht, wer das war, die hat auf die Homepage oder auf Facebook geschrieben, als sie No Longer Slaves gesungen hat, war das erste Mal, dass sie überhaupt ihre Stimme wieder erheben konnte, weil sie eigentlich ihre Stimme mit Knötchen auf den Stimmbändern und so, und das war alles eigentlich nicht mehr möglich. Also da können Dinge passieren, die wir nicht für möglich halten. Deswegen machen wir auch Holy Star Feier im Übrigen. Weil das ist was, diese Begegnung mit Gottes Gegenwart ist durch nichts zu ersetzen. Das bedeutet nicht, jede Schlacht zu gewinnen, aber auf der Seite des Siegers zu kämpfen. Damals, als ich im Krankenhaus lag und es bei dieser, also es ging so um diese zweite Schwangerschaft, wo es dann hieß, na, es sieht gar nicht so gut aus und wir wissen gar nicht, ob das überhaupt alles so. Und da haben bestimmt Leute, viele Leute gebetet und auch ich. Und ich habe auf ein Wunder gehofft. Und es sah auch mal so zwischendurch aus, es gäbe dieses Wunder, aber das Wunder ist am Ende jetzt nicht in der Form geschehen, wie ich mir das gewünscht habe. Aber ich habe auf der Seite des Siegers gekämpft. Und wer auf der Seite des Siegers steht, der gewinnt am Ende. Und wenn es im Himmel ist. Wir werden dieses Kind wiedersehen. Das dauert nur noch eine Weile. Und jetzt passiert etwas Überraschendes in der Geschichte. Nämlich, ihnen ist ja zugesagt worden, passt auf, braucht keine Angst haben, zieht in die Schlacht, Gott ist mit euch, er wird für euch siegen. Und jetzt machen die sich auf und in Vers 20 steht, also ermutigt er ihn nochmal, glaubt an den Herrn, dann werdet ihr siegen. Glaubt seinen Propheten und es wird euch gelingen. Vertraut darauf. Er hat es uns gesagt und wir werden siegen. Wir stehen auf der Seite des Siegers. Und dann machen die was Komisches oder was, wo du denkst, hä, hat doch Gott überhaupt nichts davon gesagt. Sie stellen, oder der König ernennt Sänger, die in heiligem Schmuck dem Herr vorangehen und dem Herrn singen und seine Herrlichkeit preisen sollten. Sie sangen, dank dem Herrn, denn seine Gnade bleibt ewig bestehen. Und in dem Augenblick, in dem sie anfingen zu singen und Gott zu loben, gewinnen sie diese Schlacht. Da war doch überhaupt keine Rede von Musik. Gott hat nicht gesagt, macht es so, stattet die mit Instrumenten aus. Das war irgendwie was, was die automatisch gemacht haben. Dieses Lied, dank dem Herrn, denn seine Gnade bleibt ewig bestehen, so groß ist der Herr oder so, ist so ein Schlager damals gewesen im Alten Testament. Kein anderes Lied taucht häufiger im Alten Testament auf, auch an anderer Stelle. Ein Lied, das die Gnade und Herrschaft Gottes proklamiert, ist das eigentlich. Also sozusagen, wenn die eine Schlacht gewonnen hatten, dann sind die rumgegangen und haben dieses Lied gesungen gemeinsam. So wie, ja, so groß ist der Herr, singt mit mir. Ich meine, wenn wir jetzt in den Zauberg einziehen und wir unseren neuen Raum in Besitz nehmen, da können wir auch sagen, Gott, wow, krass, du hast uns das gegeben, so groß ist der Herr. Aber hier singen sie dieses Siegeslied noch, bevor der Kampf gewonnen ist. Im Vertrauen auf Gott ist ihnen dieser Sieg irgendwie bereits sicher. Die singen ein Siegeslied, da haben die noch nicht mal angefangen zu kämpfen. Und das finde ich, das beeindruckt mich. Das, den Sieg über mich auszusprechen oder über die Situation, über die, den Kampf, der vielleicht noch mitten im, wo die Schlacht noch voll am Gange ist und zu sagen, nee, aber ich werde mit Gott, müssen mir alle Dinge zum Besten dienen, ich werde hier siegreich rausgehen. Und Musik scheint in diesem Zusammenhang wirklich was zu sein, was zutiefst auf Gottes Herzen liegt. David habe ich ja gerade erwähnt, dieser große König, auf den sie irgendwie alle noch blicken bis heute, hatte das damals schon erkannt, also so ein paar Jahre vor dieser Situation, dass Musik und Anbetung, also dass Anbetung eine Kraft hat, auf die er als König und auch für sein Volk nicht verzichten wollte. Der hat so eine Art, heute heißt es 24/7 Prayer, wo rund um die Uhr gebetet und Lobpreis gemacht wird. Sowas wie in Augsburg in dem Gebetshaus, oder das gibt's ja auch quasi ohne festen Ort, gibt's so Dienste, wo es heißt, zu jeder Stunde wird gebetet und angebetet. Das hat er damals quasi schon eingerichtet, ohne dass es das Gebetshaus in Augsburg gab. Er hat's erfunden. Da haben die extra dafür Lieder geschrieben und Instrumente gebaut und haben Leute dafür bezahlt, dass die das tun können. Die haben quasi eine ganze Gruppe freigestellt dafür und gesagt, uns ist das so wichtig, dass ihr rund um die Uhr anbetet, ihr kriegt quasi Kost und Logis frei, Hauptsache ihr betet an. Und ich denke, wenn ich da früh um 6 und mein Cousin ist hier in Augsburg in dem Gebetshaus und macht da auch so Schichten mit, so, die haben da so Schichten eingeteilt, wo die mitten in der Nacht aufstehen müssen und machen 2 Stunden Lobpreis. Ich denke nicht, dass es ihm jede Nacht, weiß nicht, ob der das jetzt noch macht, aber am Anfang hat er die Nachtschichten damit gemacht, ob's ihm da jede Nacht so danach ist, ja, preis den Herrn, jetzt geht's los, sondern ich glaube, da schleppt es sich, also man schleppt sich da auch manchmal hin und denkt, okay, Herr, aber es ist eine Entscheidung, die ich treffen kann, egal ob ich müde oder kraftlos oder wie auch immer bin. Also das hat mit Gefühl nicht nur was zu tun. Ich glaube, es gibt viele Arten und Wege, Gott zu begegnen. In seinem Wort, in der Stille, in der Natur, in meinen Mitmenschen, alles mögliche, in Filmen, alles Mögliche. Und ich glaube, es muss auch nicht jedem sein Ding sein, jetzt die ganze Zeit nur Lobpreis machen zu wollen. Aber ich glaube, es liegt eine besondere Salbung auf der Anbetung, wenn wir gemeinsam Lieder oder und Musik quasi, das, wenn wir das gemeinsam tun. Ich habe eine Musik, so zeigt sich, habe ich in der Zeit gefunden, in so einer Studie über Musik oder über so eine, da war so ein Artikel über Musik und die Wirkung. Musik, so zeigt sich, wirkt auf allen Ebenen des Gehirns. Sie hat einen direkten Zugang zu Emotionen und ist tief verankert in der Menschheitsgeschichte. Entstanden in wundersamer Koevolution, hilft Musik dabei, uns in einer vornehmlich von Sprache und Verstand geprägten Welt mit uralten emotionalen Bedürfnissen uns wieder zu versöhnen. Musik ist mehr als gesprochenes Wort, es ergreift mich ganz und gar. Kann nicht ganz und gar ergreifen, egal welcher Musikstil jetzt euch ergreift, ne? Das ist unterschiedlich. Und wenn wir in die Johannes-Offenbarung reingucken, da wird von Ältesten gesprochen, oder also es ist ja auch ein bisschen abgefahren, was da so berichtet wird in der Offenbarung, aber da steht Offenbarung 24, sie standen im Kreis rings um den Thron und um die Ältesten, und ich hörte, wie sie in einem mächtigen Chor sangen. Würdig ist das Lamm, das geopfert wurde, Macht und Reichtum zu empfangen, Weisheit und Stärke. Und alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde, unter der Erde und im Meer, alle Geschöpfe im ganzen Universum, hörte ich mit Einstimmen und Rufen, Anbetung, Ehre, Ruhm und Macht für immer. Die singen quasi im Himmel vor dem Thron Gottes. Da ist Musik erwähnt. Und das, also ich habe da mal Johannes Hartel drüber predigen hören, über Anbetung, und er sagt, also es hat mich eigentlich überzeugt, wenn es da im Himmel Musik gibt, dann hat es die ja quasi schon, also der Himmel ist ja quasi ewig. Also hat es Musik schon gegeben, bevor die Menschen überhaupt entstanden sind. Also ist Musik vielleicht auch was, was Gott erschaffen hat für Anbetung. Das würde ja bedeuten, wenn ich Musik verwende, um Gott anzubeten, dann verwende ich Musik in ihrer ursprünglichen Verwendungsweise. Ich glaube, dass auch Musik außerhalb von Anbetung ganz toll ist und wundervoll und wichtig. Aber wenn ich quasi mit Musik Gott anbete, dann stimme ich ein in das, was im Himmel geschieht. Und das ist doch echt kraftvoll, was da dahinter steht. Ich glaube, deswegen berührt uns auch Musik so tief, weil Gott irgendwie da was reingelegt hat, was Besonderes. Also das Dritte ist, Anbetung ist Teilhabe an Gottes Sieg. An dem, was im Himmel stattfindet. Deswegen räumen wir dieser Form von Anbetung, gemeinsam im Gottesdienst Lieder zu singen, an sein Wesen zu erinnern und vielleicht auch Lieder zu singen, komm mir näher, oder, also, es gibt ja da unterschiedliche Dimensionen, was man da so ausdrücken kann, so viel Zeit ein. Wir könnten ja auch bloß 2 Lieder singen und dann Predigt und dann ist gut, ne? Aber deswegen auch, nur um das mal vielleicht noch mal transparent zu machen, für die, auch die noch nicht so lange dabei sind, die Aufforderung am Beginn des Gottesdienstes aufzustehen. Es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie sein muss, weil man macht es ja überall so und immer. Aber diese Haltung, wenn ich sage, Gott, du bist jetzt mitten unter uns, der Ewige. Und egal, wie ich mich fühle, ich will dir jetzt meine Anbetung bringen, ich will dir jetzt begegnen, dann hilft es, uns das äußerlich, also das äußerlich auszudrücken, was wir innerlich gerne für eine Haltung oder was wir innerlich in uns tragen. Wenn das Hochzeitspaar in der Kirche reinkommt, da bleibt man auch nicht sitzen, bloß weil es uns halt gerade irgendwie keine Lust aufzustehen, sondern da steht man irgendwie auf, weil man sagt, oh, jetzt, den wollen wir die Ehre erweisen oder so, ne? Aber das ist in unserer Kultur vielleicht auch ein bisschen verloren gegangen. Früher stand man auf, als eine Frau den Raum betreten hat. Ist halt nicht mehr so ganz so verbreitet. Als wenn der Lehrer in den Raum betritt, dann stehen die Schüler auch widerwillig auf. Aber also das ist dieses Aufstehen, es soll einfach für uns alle eine Hilfe zu sein, zu sagen, jetzt geht's los. Gott, wir fokussieren uns auf dich. Du bist jetzt der Mittelpunkt. Es bedeutet nicht, dass ihr die ganze Zeit stehen bleiben müsst. Ihr dürft euch danach wieder hinsetzen. Aber mir hilft es zum Beispiel, stehen zu bleiben und zu sagen, Gott, du bist groß. Also das auch auszudrücken mit meinem Körper, so wie die das im Fußballstadion ja auch machen irgendwie, ne? Genau. Deswegen, weil das so wichtig ist, die Anbetung und so eine Verheißung da drauf liegt, die Ermutigung an euch, euer Lied beizutragen. Gott liebt es, euch zu hören, eure Stimme, euer Lied. Auch wenn das Gleiche ist, was alle singen, ja? Wir können uns da eins machen, aber wir können auch so Phasen haben, wo man sagt, jetzt singe ich dir mal meine Melodie. Er liebt es, dein Lied zu hören. Und deswegen will ich euch nochmal ermutigen, also mich auch, immer wieder neu zu überprüfen, mit welcher Haltung ich hier in diese Lobpreiszeiten gehe. Es ist nicht, jetzt hören wir mal noch drei schöne Lieder und dann geht's endlich los mit der Predigt. Also die Predigt ist genauso wichtig wie diese Lobpreiszeit. Aber die Lobpreiszeit hat ihre eigene Bedeutung. Wir sollten wissen, dass unser Lied so bedeutsam ist. Nicht nur für unser Leben, sondern auch für die Kämpfe, die unsere Geschwister kämpfen. Als ich das gehört habe mit dem Caleb, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, ich wusste nicht, was ich beten sollte. Und der Dom, der macht es dann immer so, in solchen Momenten, wenn er, also das ist, glaube ich, seine Art auch über Dinge zu beten, der setzt sich dann ans Klavier und spielt eine Melodie, ohne auch nur dazu zu singen. Ich singe eher, also ich habe über die gesungen, weil ich nicht wusste, was ich beten sollte. Und es war übelst krass, weil ich bin dann auch ins Bett gegangen, weil der Jakob oben unruhig war im Schlafzimmer und dann hörte ich, wie so diese Klaviertöne hochstiegen und das war fast wie so ein Schlaflied, so was ganz Friedliches und es war mehr als nur eine Melodie. Ich glaube, wir können das nutzen, auch für die gerade nicht singen können und die zu schwach sind, solche Kämpfe mitzukämpfen, indem wir über sie anbeten, mit für sie anbeten. Also Herausforderung. Deine täglichen Entscheidungen im Alltag formen die Haltung deines Herzens. Vor allen Dingen in den guten Zeiten. Da vergisst man das so schnell. Gib der Gegenwart Gottes immer wieder bewusst Raum in deinem Leben, in allem, was du tust, wie auch immer das für dich aussieht. Nächste Woche übrigens, Gottes Nähe in meinem Alltag kultivieren, gibt's ein Seminar zu. Sei dir der Bedeutung deines Liedes bewusst, auch wenn es vielleicht gestammelt ist. Als ich hier vorne angefangen habe, so zu versuchen zu sagen, Gott, das, was mir auf dem Herzen ist, das will ich dir auch so singen, da sind manchmal die Silben nicht aufgegangen. Und das merkt ihr ja vielleicht mal so, Herr, gib uns wieder die Kraft, dass wir jetzt hier auch singen können. So, das war jetzt nicht so schön. Aber manchmal braucht es irgendwie so einen Schritt zu sagen, ich will das jetzt, ich will mein Lied, meine Melodie dir auch bringen, obwohl es vielleicht nicht so schön klingt, wie ich mir es vorstelle. Nutze gemeinsame Anbetungszeiten, hier vielleicht vor Ort oder wie auch immer, im Hauskreis oder ja, und wende dich Gott bewusst zu. Das kann durch körperlichen Ausdruck geschehen, durch so ein Jesus, hier bin ich. Und breite diese Wahrheiten, die wir uns gemeinsam ja auch irgendwie zusingen, über dich und dein Leben, über deine Freunde, deine Familie und dein Umfeld bewusst aus. Also ich finde das irgendwie total, für mich ist das total wichtig, als es dann so lange gedauert hat, auch bis der Jakob sich ankündigte, da war mir im Herzen immer dieses, wer weiß, vielleicht können wir nie wieder Kinder bekommen, vielleicht ist da auch irgendwas kaputt gegangen in mir oder so. Und dann bin ich auf dieses God of Miracles, du bist Gott, der Wunder tut, gestoßen. Das habe ich nochmal ganz laut aufgedreht und habe das quasi über mich ausgesprochen. Du bist der Gott, der Wunder tut. Und das kann man auch über anderes singen, wie so ein Teppich, den wir ausbreiten über Familie, Freunde, meine Situation, was auch immer.